Ja, das Thema meiner Predigt wurde ja schon gesagt. Das heißt, ich verbreite die gute Nachricht von Christus erzählend. Dieses Thema stammt eigentlich aus dem Projekt vom Bund FEG von vor einigen Wochen. Das Projekt heißt 42 Tage Leben für meine Freunde. Und es ist eine Themenreihe, die einem helfen soll, Freunden und Bekannten die gute Nachricht von Christus näher zu bringen. Und im Rahmen dieses Projekts wurde ich einmal von einer Gemeinde gefragt, dass ich ein Thema vorbereite. Es sollte also hauptsächlich um Erzählen und um Freunde gehen. Also ich wurde gebeten, dieses Thema vorzubereiten. Und sie haben schon gesagt, die Schwerpunkte sollen Erzählen und Freunde sein. Soweit, so gut zu diesem Thema. Aber die Herausforderung bestand darin, dass mir der Text gegeben wurde, den wir gerade von Dagmar gehört haben. Eine große Herausforderung. Apostelgeschichte 26, genauer gesagt Vers 4 bis 27. Also die Geschichte von Paulus, als er von König Agrippa und Kaiser Festus vorgeführt wurde. Also Paulus vor dem König der Juden, beziehungsweise vor dem Kaiser, vor dem römischen Kaiser, mit dabei das gesamte königliche und kaiserliche Protokoll. Beide wollen seine Angelegenheit richtig anhören und sich ein gerechtes Urteil darüber bilden. So viel erstmal als Vorbemerkung zu diesem Thema. Aber ich habe wochenlang mit dem Text gehadert. Warum überhaupt so ein Text, in dem Paulus sich für seinen Glauben rechtfertigen muss? Warum diese Apologie, diese Verteidigungsrede, wo es doch um meine Freunde gehen soll? Passt? Passt nicht? Mit dem Text fühle ich mich gleich in einer Verteidigungsposition. Ich frage mich die ganze Zeit, wo finde ich zum Beispiel eigentlich meine Freunde in diesem Text wieder? Wo finde ich den gleichberechtigten Partner, Gesprächspartner in diesem Text wieder? Und am meisten bereitet mir die Tatsache Schwierigkeiten, dass Paulus hier sozusagen kein freier Mensch ist. Er ist ein Gefangener. Er ist angeklagt. Und in diesem Rahmen, in dieser Anklage soll er reden. Die Leute, die Ahnung von Seelsorge und Psychologie haben, würden jetzt sagen, ja, der Paul ist völlig in seinem Kind-Ich. Das heißt, er ist in seiner Minusposition. Es ist verständlich, wenn er in sein Kind-Ich rutschen würde, so eine Bittstellerposition. Man könnte schnell vermuten, dass er sich in dieser Minusposition befindet, weil er angeklagt ist. Und da soll er reden. Umso verwunderlicher und überraschender, dass Paulus ganz selbstbewusst und selbstbestimmt über sich und seinen Glauben redet. So selbstbewusst und so überzeugt, dass er am Ende die Herrschaften herausfordert. Und er fragt: Glaubt ihr auch an die Propheten? Nach dem Motto: Wollt ihr auch mal endlich an Jesus glauben? Eine selbstbewusste und kühne Herausforderung an die Machthaber. Wenn ihr an die Propheten glaubt, warum folgt ihr Jesus nicht nach? Wenn ihr so viel wisst, so theologisch versiert seid, so intellektuell, so geschichtsinteressiert, warum glaubt ihr nicht, dass Jesus auferstanden ist? Keineswegs fühlt sich Paulus in einer Minusposition. Keineswegs fühlt er sich minderwertig. Paulus ist überzeugt von sich und von seiner Geschichte. Er weiß, wovon er redet, egal wer da vor ihm steht. Paulus ist nicht am Rande des Geschehens. Er ist im Zentrum der Aufmerksamkeit. Er trifft den König und den Kaiser und die ganzen Herrschaften auf Augenhöhe. Paulus erzählt voller Zuversicht seine Geschichte mit Gott. Er weiß sicher, dass Gott an seiner Seite ist. Die Gewissheit macht ihn zu einem gleichberechtigten Gesprächspartner. Ich habe über unterschiedliche Situationen mit meinen Freunden und Bekannten und Kollegen nachgedacht. Wo komme ich denn in so eine ähnliche Situation? Also unter Freunden ist man ja auch nicht immer auf Augenhöhe, muss man auch ehrlich sagen. Aber welche Freunde oder welche Bekannte oder nähere Person würden mich denn so herausfordern wie König Agrippa und Kaiser Festus? Vielleicht können wir eine solche Situation bei Freunden und Kollegen finden, die uns zwar nicht so nah sind, aber die trotzdem etwas von uns halten. Das sind vielleicht solche offene und interessierte Freunde und Bekannte, die bereit sind, uns zuzuhören, obwohl die Freundschaft vielleicht noch nicht so tiefgehend ist. Das wäre vielleicht der intellektuelle oder wissbegierige Typ, der immer einen gewissen Abstand zu dir hält und trotzdem gern mit dir ausführlich und differenziert diskutiert. Ich habe mich an meine Zeit an der Universität Bielefeld erinnert, wo mein Dozent mich oft zum Essen eingeladen hat und mich auch schon zu Hause besucht hat. Es handelt sich um einen nichtgläubigen Dozenten für deutsche Literatur damals. Und am letzten Unitag in Bielefeld hat er mich erneut in einem Restaurant zum Essen eingeladen. Wir haben uns dann ausgetauscht und in mir brannte die Sehnsucht, ihm von der guten Botschaft von Jesus zu erzählen. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich rede um den heißen Brei herum. Wir reden über Belangloses, dann ein bisschen über Literatur, dann schließlich über Politik. Die Zeit vergeht und nun ist es Zeit, sich zu verabschieden. Es kommt mir fast vor wie die rettende Stunde. Da öffne ich ganz zögerlich meine Tasche, schenke ihm eine CD von Charles Aznavour, ein Meister der französischen Chanson, nicht christlich übrigens. Also ich habe ihm diese CD geschenkt. Und hinterher, ganz, ganz harmlos und fast unbemerkt, aber voller Unsicherheit und sogar mit total schüchterner Miene, schiebe ich ein kleines Büchlein hinterher mit dem Titel Jesus für Skeptiker. Er bedankt sich für das Geschenk und guckt etwas verwundert auf das Büchlein mit der anschließenden Bemerkung: Ah, ein dünnes Buch. Naja, ich lese ja sehr schnell. Noch mit meiner schüchternen Miene gebe ich dann eine ganz lapidare Antwort. Ja, ich dachte, es ist vielleicht interessant. Ich finde es ja jedenfalls wissenschaftlich. Puh, das war eine schwere Geburt. Fast würde ich mich schämen. Fast würde ich rot werden. Also, ja. Nur wegen so ein kleines Büchlein. Und dabei hatte ich den ganzen Abend Zeit gehabt, um einfach über mein ganzes Leben zu erzählen. Mit diesem Handeln habe ich mich völlig am Rande des Geschehens gedrängt. Ich war selbst nicht auf Augenhöhe mit dem Dozenten. Er war offen für mich, offen für meine Geschichte. Er war offen für meine persönliche Entwicklung. Er war wirklich interessiert. Er wäre offen gewesen, aber das Büchlein ist völlig und ganz losgelöst von meiner persönlichen Geschichte. Und wegen meiner Haltung fühlte ich mich nicht als gleichberechtigter Gesprächspartner. Liebe Geschwister, möglicherweise wart ihr auch schon in eine ähnliche Situation. Wahrscheinlich kennt ihr dieses Gefühl, nicht ganz auf der Höhe mit der eigenen Lebensgeschichte zu sein. Also ich meine, wenn Freunde von ihren beruflichen Erfolgen erzählen, wenn solche Helden der Gesellschaft verändern und hunderte Menschen retten, wenn interessante Leute die ganze Welt bereisen und du nur in deinem ganzen kleinen Kreisen aktiv bist, dann kann es sein, dass du dich in einer Minusposition fühlst. Ob in der Schule, im Krankenhaus, an der Uni, in der Kneipe oder in der Firma, kommt es nicht selten vor, dass wir in Berührung mit solchen wichtigen gesellschaftlichen Leuten kommen. Auch sie sind oft offene Menschen. Aber im Gespräch mit solchen Leuten können wir uns schnell so fühlen, als seien wir ganz am Rande des Geschehens. Wir fragen uns plötzlich, was bin ich mit meiner Geschichte vor diesen Helden des Jahrhunderts? Vielleicht seid ihr aber auch total selbstbewusst, wenn ihr von euch erzählt. Ihr wirkt überzeugend, fühlt euch als ein durchaus wichtiger Gesprächspartner. Ihr fürchtet euch vor nichts. Und nach einem kurzen Smalltalk schafft ihr es, eure ganze Biografie in aller Ausführlichkeit zu erzählen. Vielleicht bist du sogar mutig, dass du auf die Straße gehst, Menschen einfach so anquatscht und auch auf ihr falsches Leben hinweist. Das ist mutig. Das meine ich aber nicht mit gleichberechtigtem Gesprächspartner mitten im Geschehen. Aus dieser Geschichte von Paulus können wir eins lernen. Egal, ob du als begnadeter Redner mit einer spektakulären Geschichte wie Paulus auftrittst oder als normaler Mensch mit einer gewöhnlichen Geschichte, mit deiner Geschichte mit Gott bist du mitten im Geschehen. Mit deiner Geschichte mit Gott bist du mitten im Geschehen. Mit Gott auf deiner Seite darfst du im Zentrum der Wirklichkeit stehen und deinem Gegenüber deine Lebensgeschichte erzählen. Nicht, weil du so toll bist. Nicht, weil du mit deiner Geschichte überheblich sein möchtest. Nicht, weil du so erfolgreich bist. Nein, mit Gott in dir, mit Gott an deiner Seite, mit Gott mitten in deiner Geschichte darfst du als ein gleichberechtigter Gesprächspartner auftreten, weil du Hoffnung in dir trägst und diese Hoffnung deinen Freunden mitteilst. In und durch Jesus ist deine Geschichte gar nicht so unwichtig. Und damit hast du ein ganz anderes Selbstverständnis. Mit deiner Geschichte bist du nämlich in der Lage, Leben zu wecken, Hoffnung und Trost zu spenden. Hast du manchmal ein Problem mit der Relevanz deiner Geschichte? Denkst du manchmal, dass das, was du erzählst, nicht so wichtig ist? Lass dich durch die Rede des Gefangenen Paulus ermutigen. Lass dich davon trösten, dass Gott in dir ist und er mit dir Geschichte schreibt. Ich denke da an den christlichen Freund, der seinen krebskranken Freund im Krankenhaus besucht. Was soll er da seinem hoffnungslosen Freund eigentlich noch sagen? Er ist ja nicht der Arzt, der die Schmerzen lindern oder die Krankheit heilen könnte. Er ist ja nicht der Psychologe, der ihm helfen könnte, seine Situation zu bewältigen. Und zuletzt ist er auch nicht der Sozialarbeiter, der ihm helfen könnte, wieder auf die Beine zu kommen und seine Beziehung zur Außenwelt aufrecht zu erhalten. Ist der christliche Freund also völlig am Rande der Wirklichkeit? Ist er in dieser Situation fehl am Platz? Auf keinen Fall. Er ist ein berechtigter Gesprächspartner, weil er mit seinem Freund durch das Leiden geht. Er schenkt ihm Hoffnung mitten in seiner Situation. Damit ist der christliche Freund eine Person mitten in der Wirklichkeit des Patienten. Er ist keine Randfigur. Mit diesem Selbstverständnis des Paulus beim Erzählen seiner Geschichte ist es erstmal klar, Paulus ist kein Randfigur, seine Geschichte trifft voll ins Schwarze. Aber die Folge von diesem Selbstverständnis ist, dass Paulus nicht zu verstecken braucht. Er steht völlig transparent vor dem König und dem Kaiser, völlig transparent und hält kein Blatt vor dem Mund. eine solche Geschichte wäre ohne das Selbstbewusstsein, gleichberechtigt Gottes Geschichte zu schreiben, völlig undenkbar. Er wäre völlig mit Angst beladen, er hätte das nicht alles erzählen können. Aber er hat dieses Selbstbewusstsein gehabt. Und wir merken, hier wird nicht beschönigt in der Geschichte. Hier wird kein bisschen übertrieben und vor allem wird nicht emotionalisiert. Stattdessen handelt es sich hier um eine schonungslose Selbstmitteilung des Paulus. Das ist eine schonungslose Selbstmitteilung. Die Christenverfolgung, die er betrieben hat, seine Anhängerschaft zum radikalen Pharisäertum, seine Wende durch die Begegnung mit Christus, sein Leben mit Christus als Verfolgter. Er hat nichts zu verstecken. Er ist überzeugt von seiner Geschichte mit allen Höhen und Tiefen. Und wenn wir den Text aus Apostelgeschichte 26 genau lesen, dann sehen wir, dass das Leben von Paulus in mehreren Abschnitten unterteilt wird. Wir sehen zum Beispiel Vers 4 bis Vers 11. Da spricht er von seinem Leben ohne Jesus zuerst. Dann Vers 12 bis Vers 18 spricht er über die Begegnung mit Jesus. Dann Vers 19 bis 23, da spricht er von seinem Alltag mit Jesus. Also ganz strukturiert. Ich weiß nicht, wie diese geschickte Struktur entstand. Also entweder hat Lukas als Geschichtsschreiber der Apostelgeschichte die Rede so schön geordnet, dass es wirklich gut nachvollziehbar wird, oder, und folgendes glaube ich eher, Paul ist einfach so rhetorisch gut geschult, dass er seine gesamte Geschichte so strukturiert und aufeinander darauf bauend erzählen kann, so, dass wir später den eindeutigen roten Faden nicht übersehen können. Ich würde die von Paulus erzählte Rede einfach als Beispiel betrachten. Ich würde nur vorsichtig von einem Modell reden, denn ich stelle es in Frage, ob alle Geschichten tatsächlich immer so eine Struktur und so einen roten Faden haben. Außerdem sind Geschichten ja immer individuell, so dass diese Einteilung nicht immer so klar möglich ist. Also diese Erzählstruktur erinnert mich gerade an eine typische literarische Gattung, das klassische Drama. Dort fängt es immer mit der Exposition, also der Ausgangssituation an und dann geht es aufwärts, positiv, mit der sogenannten steigenden Handlung. Dann kommt das Wichtigste, nämlich der Höhepunkt und kurz danach kommt es dann zum Absturz und am Ende steht die Auflösung des Konflikts. So ein klassisches Muster lesen wir bei Romeo und Julia, sowie bei Leiden des jungen Werthers von Goethe oder auch alternativ Sonntagabend beim ZDF. Schöne nachvollziehbare Struktur. Total spannend, wenn wir unsere Geschichte so erzählen würden. Aber auch diese Struktur stelle ich einfach in Frage. Einfach, weil unsere Geschichte oftmals nicht die Struktur eines klassischen Dramas hat. Vielleicht gibt es ja so eine Struktur in deiner Geschichte, in deiner Lebensgeschichte. Schön für dich. Es könnte von Vorteil sein. Ich würde aber behaupten, dass die meisten von uns nicht diese nachvollziehbare Struktur wie bei Paulus in dieser Geschichte haben. Die Gefahr mit dieser Unterteilung ist nämlich folgende. Wir betrachten unsere Geschichte im Nachhinein und neigen dazu, das Leben damals ohne Jesus als sehr schrecklich, sehr, sehr schlecht zu bezeichnen. Wir übertreiben da gerne, um sozusagen eine andere Lebensdarstellung zu haben, ab dem Zeitpunkt, wo wir Jesus nachfolgen. Also praktisch geht die Geschichte zum Beispiel so: Als ich Jesus noch nicht nachgefolgt habe, sah mein Leben voll schlimm aus. Aber seitdem ich mit ihm lebe, ist alles voll gut geworden. Ich komme überall gut klar. Eine solche Lebensgeschichte ist möglich, aber sie ist kein Standard und sie ist nicht differenziert. 1997 hatte ich einen schweren Unfall in Madagaskar, einen schrecklichen Unfall. Dann musste ich in einer Krankenhaus sein, die total prekär ist, also sehr schlecht. Meine Eltern waren da schon Christen, aber ich habe Jesus noch nicht richtig kennengelernt. Ich habe noch nicht bewusst Jesus mein Leben übergeben. Zugleich hab ich aber schon in dieser Zeit mit meinen Eltern manchmal in der Bibel gelesen. Und bei dem schrecklichen Unfall wäre also der Zeitpunkt gewesen, Jesus nachzufolgen, wenn ich nach dem Paulus-Beispiel gelebt hätte. So war das aber nicht. Ich habe erst 2 Jahre später mein Leben Jesus gegeben. Nach der Bekehrung wäre dann, nach dem Paulus-Beispiel, die Zeit gekommen, in der ich eifrig in der Bibel gelesen hätte und treuer Nachfolger Christi geworden wäre. Das war aber auch leider nicht so. Die Zeit nach der Bekehrung war die Zeit, in der ich am meisten realisiert habe, dass ich gesündigt habe. Wenn ich meinen Freunden erzählen würde, mein Leben wäre voll schlimm, bevor Jesus in meinem Leben gekommen ist, und es wurde ein gutes Leben, nachdem ich ihn kennengelernt habe, dann wäre ihre Frage berechtigt: Wo war eigentlich dieser Jesus damals? Ist er nur für dich da, ab dem Moment, wo du bewusst mit ihm lebst? Und ist dein Leben nach deiner Bekehrung, also mit Jesus, wirklich nur reibungslos und völlig friedlich? Tatsächlich stimmt das nicht, denn Jesus war schon immer für mich da. Auch in der Zeit, als ich ihn noch nicht persönlich kannte. Der Unterschied ist meine Lebensbestimmung, die sich geändert hat. Ich lebe jetzt nicht mehr für mich, sondern für Jesus. Was sollen wir denn erzählen, wenn nicht von einer Vorher-Nachher-Geschichte mit so einer Struktur, wie Paulus sie hier vorgibt? Der springende Punkt bei Paulus ist, dass er sein Leben völlig offen gelegt hat. Es geht nicht ums Beeindrucken, es geht nicht ums Überzeugen, sondern darum, sich selbst mitzuteilen. Er hat sich von seinen schlimmen Seiten gezeigt, aber auch die Veränderung hat man deutlich gesehen. Paulus geht es darum zu erzählen, er war der schlimmste Sünder. Und dennoch hat sich Gott seiner erbarmt und sich ihm gezeigt. Er gibt einen schonungslosen Bericht über sein Leben. Und darum wurde er das, was er ist, nämlich ein eifriger Missionar der guten Nachricht. Wie wir von der Gruppendynamik her wissen, zeigen wir uns ja gern am Anfang immer nur von unserer Schokoladenseite. Bei mir natürlich die Schokoladenseite, nicht nur am Anfang. Das Gute an einer Freundschaft ist, wenn es um Freundschaft geht, dass wir uns nicht nur von der Schokoladenseite zeigen sollen, dass wir uns ungeschminkt mitteilen dürfen. Das Ziel in der Freundschaft ist ja, eine Atmosphäre zu schaffen, in der jeder wirklich sein darf, wie er ist. Das heißt, eine Freundschaft, in der er sich angenommen fühlt, auch mit seiner schlechtesten und liebenswürdigsten Seite. Wenn wir also von unserer Geschichte mit Gott erzählen, dann dürfen wir ruhig bei Bekannten und Freunden, die uns näher stehen, transparent sein und vollständig unsere Geschichte erzählen. Es ist wichtig, dass wir nicht übertreiben oder Sachen verschlimmern, um Eindruck zu machen. Seht ihr, am liebsten würde ich meine persönliche Geschichte so schreiben, dass ich direkt nach meinem schrecklichen Unfall Jesus kennengelernt hätte. Am liebsten würde ich nach meiner Bekehrung nur Höhenflüge mit Gott erlebt haben. So war das aber definitiv nicht. Gott schreibt die Geschichte mit uns individuell, in der Form, wie sie ist. Es muss nicht total schlimm am Anfang und total schön am Ende sein. Und wir müssen es auch nicht so darstellen, dass andere Lebensgeschichten und Lebensformen ohne Gott nicht berechtigt wären. Hier müssen wir den anderen oder die Freunde, die Bekannten so stehen lassen können. Klar können wir Akzente setzen, wie zum Beispiel, dass sich unsere Lebensbestimmung verändert hat, seitdem wir mit Jesus leben. Wir können Akzente setzen, indem wir von dem Frieden und der Hoffnung reden, die wir empfinden, seitdem wir in Jesus leben. Wir dürfen klar bekennen, worauf diese Hoffnung beruht, was das Ziel unseres Glaubens ist. Haben wir auch zum Beispiel gerade gesungen, das ist alles nicht zu verschweigen. Da es allerdings um unsere Geschichte mit Gott geht, bleibt sie immer ein Prozess. Diese Geschichte ist ein Prozess. Unsere Geschichte ist immer eine Geschichte mit Gott im Werden. Das bedeutet, auch jetzt sind wir nicht über dem Berg, sondern völlig angewiesen auf Jesus. Unsere persönliche Erfahrung und Geschichten spiegelt wider, dass wir jeden Tag von Gottes neuem Anfang abhängig sind. Wir sind auf sein Erbarmen angewiesen. Solche Punkte können besonders betont werden, indem wir zum Beispiel von schweren Momenten wie Krankheiten erzählen, wo wir unsere Bedürftigkeit wieder realisiert haben. Betont wird Gottes Fürsorge ebenso, wenn wir im Kleinen dankbar sind und uns über Gebetserhörung erfreuen. Betont wird Gottes rechtfertigendes Erbarmen, wenn wir von Sünden in unserem Leben erzählen und wie Gott uns immer wieder vom Neuen vergibt. Ich bin der Überzeugung, dass Gott in unserer gesamten Geschichte gesehen wird und nicht nur in den besonderen Lichtblicken. Gottes Geschichte mit uns zeigt sich nicht nur in positiven, sondern auch in negativen Dingen. Ich bin mir sicher, dass Paulus angeklagt worden ist, nicht nur, weil er immer von der Hoffnung gesprochen hat, sondern wegen seiner gesamten Biografie. Wenn wir unseren Freunden an unserem Leben teilhaben lassen und authentisch sind, dann werden sie die Hoffnung in uns nicht übersehen. Die Hoffnung ist selbstredend. Ich bin wirklich davon überzeugt, wenn wir anderen an unserem Leben teilhaben lassen, solche Freunde und Bekannten, die immer wieder fragen, mit allen Höhen und Tiefen erzählen, dann können wir andere immer von der Hoffnung in uns spüren lassen, obwohl sie uns nicht konkret immer danach fragen. Meine Frau und ich waren einmal im Urlaub an der Küste Madagaskars. Wir unterhielten uns oft mit den Menschen vor Ort, mit dem Hotelleiter und dann mit dem Küchenpersonal und dann mit dem Wächter. Einmal kam der Wächter zu uns und fragte, warum seid ihr eigentlich so anders? Ich finde, ihr seid so liebevoll zu uns und seid offen für alle Menschen hier. Wir fühlten uns natürlich total geschmeichelt, also meine Frau und ich. Aber wir haben einfach von uns erzählt. Es klingt nach Eigenlob, aber wir selbst haben nichts bewusst gemacht. Wir haben uns auch nicht vorgenommen, bessere Menschen zu sein. Wir haben vielleicht genauso gemeckert wie alle anderen Hotelgäste. Vielleicht kam es sogar vor, dass wir auch über andere gelästert haben. Vielleicht. Aber da war der Moment, wo wir gemerkt haben, wenn wir andere Menschen an unserem Leben teilhaben lassen, wenn wir uns selbst mitteilen, dann werden die Menschen diese Hoffnung in Christus verspüren, ob sie es sagen oder nicht. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt. Ich habe immer den Punkt Selbstmitteilen sehr betont, weil ich das ja hier so von Paulus her sehe. Es kann sein, dass unsere fromme Selbstkritik packt und fragt, soll ich nicht lieber von Jesus reden, statt immer von mir? Soll ich nicht Jesus selbst groß machen und ihn hervorheben, statt meine Geschichte zu erzählen? Hier geschieht oft ein christlicher Denkfehler, weil wir aus Gottes Wirken unsere eigene Geschichte so einen Widerspruch machen. Das ist nicht gerecht, denn ab dem Moment, wo Gott uns geschaffen hat, macht er uns ja zu seinem Ebenbild. Das ist etwas für uns sehr Existenzielles. Es geht da wirklich um unsere Person, unsere Geschichte. Damit sind wir ein Gegenüber Gottes und damit sind wir nicht losgelöst von Gott als Ganzes. Und darum lesen wir bereits im Psalm 139 zum Beispiel, du hast mich bereits im Mutterleib gekannt, als ich noch im Verborgen war. Alle meine Tage waren schon in deinem Buch geschrieben. Das ist Gottes Geschichte pur. Wenn es unser Ziel ist, dass Jesus groß rauskommt, dann sollen wir uns nicht zurückstellen. Gerade dann nicht. Jesus möchte ja selbst durch unser Leben verherrlicht werden. Dann sollen wir uns nicht selbst klein machen. Gerade weil Jesus hervorgehoben werden soll, sollen wir unser Bestes geben. Unsere Geschichte hervorheben heißt dann auch in uns Jesus hervorheben. Selbst mit Teilen heißt also Jesus in uns groß werden lassen. Lasst uns davor hüten, also hüten, fromme Sprüche zu verwenden, um Gottes Wirken in uns klein zu machen und uns selbst zurückstellen. Gerade das Gegenteil erwartet Gott von uns, wie wir das so in Geschichte von Paulus sehen. Manche Leute sagen, unser Leben muss dann aber auch perfekt dazu passen. Sprich, wir müssen ein perfektes Zeugnis ablegen, ein Leben ohne Macken sozusagen. Aber auch das ist nicht mit der Selbstmitteilung von Paulus gemeint. Jesus zeigt durch die Geschichte auch bei Paulus nicht nur, wenn alles in Ordnung ist, sondern gerade in dieser schlimmsten Situation von Paulus, gerade in der Verfolgung. Im Gegenteil, jede Kleinigkeit in unserem Leben zeigt Gottes rechtfertigendes Handeln. Ich denke hier an die Geschichte des italienischen katholischen Priesters, der heißt Jakob Alberione, ein Priester des 19. Jahrhunderts. Er ist wichtig nur insofern, weil er der Erste ist, der die Vision hatte, das Evangelium durch Medien zu verkünden und worauf er die Gesellschaft St. Paulus als säkuläre Institution gegründet hat. Das heißt, das war die erste katholische Buchhandlung überhaupt. Und dieser Priester hat seine Vision umgesetzt und hat viele Bücher weltweit versandt und gedruckt. Und dadurch hat er allerdings sehr viele Schulden angesammelt. Ja, er landete öfter vor Gericht und musste sich anhören, was für ein schlimmer Christ und Priester er sei, weil er seine Schulden nicht bezahlt hat. Und der Priester sah immer ein, dass die Anklage gerechtfertigt war. Und trotzdem stellte er sich nicht zurück, sondern er erzählte seine Geschichte weiter und bat öffentlich dem anklagenden Gläubigern noch um mehr Geld, statt sich reumütig zu zeigen. In vielen Fällen wurde ihm dann die Schulden auch erlassen und noch mehr Geld dazu gegeben. Das ist eine recht amüsante Geschichte, wie ich finde. Aber sie zeigt mir, dass Gottes Geschichte durch das Leben seiner Menschen groß wird. Dieser Priester zum Beispiel brauchte sich nicht zu verstecken, auch wenn er viele Schulden gemacht hat und nicht zurückbezahlen konnte. Nicht unbedingt ein Vorbild in diesem Fall. Okay, ich komme zum Schluss, also zum letzten Punkt und der ist wirklich kürzer. Das Ende der Geschichte von Paulus haben wir ja gesehen in dieser Szene vor König Agrippa und Kaiser Festus. Und zwar, das haben wir von damals ganz eindeutig gehört, betont. Er konfrontiert die beiden, also Paulus konfrontiert die beiden mit der Frage, ob diese auch an die Propheten glauben. Das heißt, ob sie auch an die Auferstehung Jesu glauben. Ob sie auch Jesus nachfolgen wollen. Dann ist aber auch alles. Hier sehen wir keine Bekehrung des Königs oder des Kaisers. Also wenn du deinen Freunden oder deinen Bekannten, deinen Kollegen deine ganze Geschichte erzählst, dann wird es nicht immer der Fall sein, dass sie sich direkt für Jesus entscheiden. Manche Autoren sprechen sogar von einem 4 Jahren dauernden Prozess, bis eine Entscheidung seitens der Freunde oder des Bekannten getroffen wird. Hier ist es also wichtig, einen Raum der Besinnung zu geben und klarzumachen, dass einem viel an der Freundschaft liegt, egal wie die Geschichte ankommt. Es ist wichtig, dass wir mit den Menschen weiterleben, weiter begleiten, für sie beten, statt so ein inneres Ultimatum zu setzen. Es ist wichtig, dass wir jedes Mal ganz normal aus unserem Leben mitteilen, statt bei jedem Treffen nur vom Evangelium zu erzählen, ohne Bezug auf unser Leben und eine Entscheidung aufzuzwingen. Das ist einer Freundschaft nicht gerecht. Am besten ist es natürlich, die Grundlage der Freundschaft auszuleben, gegenseitiges Vertrauen, absolute Loyalität, Zuverlässigkeit und vor allem uneingeschränkte Nächstenliebe. Das wird uns davor schützen, Menschen zu Missionsobjekten zu machen. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Beim Erzählen der eigenen Geschichte kommt es auf das Selbstverständnis an. Mit der Geschichte Gottes in uns sind wir ein gleichberechtigter Gesprächspartner und somit mitten in der Wirklichkeit. Es ist wichtig, dass wir uns selbst mitteilen, nichts verschönern, nichts übertreiben und nichts verschlimmern. Gottes Wirken in uns wird spürbar, wenn wir andere an unserem Leben teilhaben lassen. Und schließlich sollen wir gelassen weiterleben und die Freundschaft im Gebet begleiten, statt ein inneres Ultimatum zu setzen. Wir wollen jetzt einen Moment der Stille haben, eine Zeit, in der wir über die Predigt nachdenken und darauf reagieren können. Vielleicht fallen euch in diesem Moment gerade Menschen, die ihr schon lange begleitet, oder Menschen, die Gott euch ans Herz legt. Ich werde dann diese Zeit der Stille mit einem Gebet beenden. Jesus, ich möchte dir danken, dass du mich liebst, und deshalb brauche ich mich nicht zu schämen. Danke, dass durch den Fehler, durch die Sünde, durch alles Ungerechtes, was ich mache oder was in meinem Leben passiert, du deine Gnade immer zeigst. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Jesus, du kennst die Freunde, die Kollegen, die anderen Menschen, die du uns ans Herz gelegt hast. Du kennst sie. Hilf uns, diese Menschen auch nach deinem Sinne zu begleiten, Geduld zu haben, Verständnis zu haben. Hilf uns, dran zu bleiben. Danke, Jesus. Amen.